ARD.
Dieses Entstehen ist das Spannendste am Schreibprozess. Schreiben heißt auch, ein Thema sich erarbeiten, ein Thema erst zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen. Und das ist ein, muss ich wirklich sagen, ein Lusterlebnis.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Er ist einer der renommiertesten Journalisten des Landes, schreibt nach wie vor für die Süddeutsche Zeitung. Er ist Buchautor, er ist mehrfach preisgekrönt und heute unser Talkgast. Herzlich willkommen, Herbert Prantl.
Danke, ich bin sehr gerne da.
Schön. Wie sieht denn bei Ihnen ein typischer Morgen aus? Also starten Sie morgens immer gleich mit irgendeiner Nachrichten-App einer Zeitung oder was machen Sie da?
Eine ganz intime Frage.
Ja.
Der Prantl liegt noch im Bett, greift zum Handy, schaut, wie spät es ist und es ist dann gar nicht spät, sondern es ist sehr früh. Und ich schaue auf die Nachrichten im Spiegel und einige andere, die schon sehr früh laufen. Es ist nämlich dann 5 Uhr morgens.
Oh, Jesus.
Und ich klicke so durch, was aktuell läuft. Das geht sehr schnell. Und dann beginnt mein Morgenritual. Ich stehe früh auf, weil ich in der Früh am Morgen am allerbesten arbeiten kann. Mhm. Meine besten Leitartikel sind morgens um 4:45 entstanden. Und manchmal sogar noch früher, wenn ich 2-3 Stunden völlig ungestört sein kann, dann entfalten sich die Gedanken besser.
Und in der Früh sind Sie ungestört?
In der Früh bin ich ungestört. Seitdem ich aus der Redaktion ausgeschieden bin, muss ich nicht mehr ins Büro fahren. Mhm. Meine Kurzformel für die jetzige Situation ist, die Pflicht ist weg, ich mache nur noch Kühe.
Oh.
Und die Pflicht sind die Konferenzen, die den Tag zerhacken.
Da sind Sie immer noch drin?
Da bin ich nicht mehr drin.
Nicht mehr jetzt?
Ah, also diese Pflicht ist weggefallen. Aber die Kühe sind Kolumnen, die Kühe sind Newsletter, die Kühe sind Essays für Zeitungen, Interviews und die große Kühe natürlich ein Buch schreiben.
Mhm. Haben Sie ja gerade erst wieder gemacht.
Und das ist das Faszinierendste, was es für mich gibt. Mhm. Ein paar Monate lang Gedanken wälzen, merken, wie das Thema größer wird, wie es sich auch verändert durch die aktuellen Nachrichten. Ich wollte ein Buch über den Ukraine-Krieg schreiben und dann kam das schreckliche Attentat der Hamas und das Thema hat sich geweitet. Und dann ist man angefüllt von Lesefrüchten, von Gedanken und dann beginnt das Schreiben. Und dann bei dem Buch war es so, das war fast 3 Monate Schreiben, eigentlich fast rund um die Uhr.
Und diese Beschäftigung, weil Sie gerade gesagt haben, Sie wachen morgens sehr früh auf und gucken dann wirklich erst in eine Nachrichten-App rein, ist das Ihnen manchmal auch zu viel? Weil man sagt ja immer, starte den Tag nicht gleich mit Handy gucken, Nachrichten, ganz schlecht für die mentale Gesundheit und so weiter. Und Sie beschäftigen sich ja, also Ihr Buch, das muss man sagen, heißt den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. Und da beschäftigen Sie sich ja sehr intensiv mit sehr schwierigen, unerfreulichen, dramatischen Themen. Spüren Sie da manchmal auch so eine Ermüdung oder eine Überforderung?
Ermüdung, nein. Mhm. Im Gegenteil, eher Herausforderung.
Ah, schön.
Und Überforderung, man spürt natürlich, dass das Thema ein ganz großes Thema ist. Es geht um Krieg und Frieden und Krieg und Frieden ist das wahrscheinlich größte Thema, das es gibt. Und man hat eine Gewaltgeschichte von einigen tausend Jahren hinter sich und hoffentlich nicht mehr vor sich. Darum geht's mir dann. Mhm. Und dann kommen auch die Gedenktage, dann kommt wie in den letzten Tagen ein 300. Geburtstag des Friedensphilosophen Immanuel Kant. Mhm. Und man denkt nach und man liest nach. Was fällt dir zu diesem Immanuel Kant ein? Wie befruchtet er deine Gedanken? Mhm. Und dann entsteht was. Und dieses Entstehen ist das Spannendste am Schreibprozess. Schreiben heißt auch, ein Thema sich erarbeiten. Mhm. Ein Thema erst zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen. Mhm. Und das ist ein, muss ich wirklich sagen, ein Lusterlebnis.
Wow.
Ein Lust- und Frusterlebnis zugleich. Erst kommt der Frust, weil das Thema groß ist. Und man hat das Gefühl, im Nahen Osten zum Beispiel, so habe ich es formuliert, es ist wie ein gordischer Knoten.
Mhm.
Und dann weiß man, ein Alexander der Große hat mit dem Schwert den gordischen Knoten zerschlagen und dann fühlt man sich wirklich wie ein kleiner Alexander beim Schreiben und will den Knoten durchschlagen. Aber man spürt, der Knoten ist größer als das Schwert.
Ja.
Und man kann ihn nicht durchschlagen, man kann ihn bloß ja, dran zupfen und ziehen und schauen, dass man die Fäden rauskriegt. Und das ist dann das Spannende an der Geschichte und das Lustvolle, wenn es gelingt, die Lust, die auf den Frust folgt.
Wenn man diese kleinen Risse entdeckt, durch die die Hoffnung durchschimmert. Sie haben ja da ein ganz tolles Songzitat in Ihrem Buch, ne, von Leonard Cohen.
Das ist eigentlich der rote Faden, wenn man so will.
Genau.
Dieses Lied von Cohen, Anthem heißt es, die Hymne, wo der Refrain lautet, there is a crack in everything, that how the light goes in. Also durch alles, was dunkel ist, irgendwo gibt es eine Lücke, einen Riss und durch den dringt das Licht und den Riss muss man entdecken.
Mhm.
Dann kann man vielleicht dort ansetzen, um die Dunkelheit zu ändern.
Mhm.
Und das ist die Hoffnung, die sich durch das ganze Buch zieht, dass man in den fürchterlichen Weltlagen die Gelegenheit entdeckt, das Licht, das reinfällt, um daraus etwas zu machen. Und diese Gelegenheit sind vielleicht, wo ist die Gelegenheit zu Waffenstillstandsverhandlungen, zu Friedensverhandlungen, wie können die ausschauen? Man darf die Gelegenheit nicht übersehen, man muss die Gelegenheit oder das Licht suchen. Vielleicht ist die Lücke ganz klein oder der Spalt, durch den das Licht fällt.
Aber Sie haben es geschafft, tatsächlich ein Buch zu schreiben, dem das gelingt. Also ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt, weil Sie beschäftigen sich da natürlich mit zwei Kriegen, wo sich jeder Mensch fragt, wie können die jemals enden? Und Sie plädieren ja auch dafür, dass man nicht aufhören darf, miteinander zu sprechen, miteinander zu reden, zu verhandeln, Diplomatie weiterhin walten zu lassen. Aber man fragt sich natürlich schon bei einem Aggressor wie Putin, wie geht das? Wie kann das gelingen? Also wo kann man da ansetzen überhaupt?
Es ist ja in der Geschichte immer wieder gelungen, bei den ganz großen Friedensschlüssen. Jetzt kann man die nicht unbedingt als Parallele heranziehen, wie der 30-jährige Krieg endete. Der hat lang gedauert, war furchtbar und am Schluss war die Bevölkerung Deutschlands auf die Hälfte dezimiert. Das sind furchtbare Kriege. Wir haben die napoleonischen Kriege erlebt mit dem großen Friedensschluss beim Wiener Kongress 1815 und wir haben die zwei Friedensschlüsse nach den beiden Weltkriegen erlebt.
Mhm.
Nach dem Ersten Weltkrieg den Versailler Vertrag mit unendlichen vielen Fehlern. Und dieser Frieden trug schon sozusagen den schlechten Samen für den nächsten Krieg in sich. Und wir haben etwas erlebt, was schon beispielhaft ist, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Verwüstungen, die die Nazis, die Hitler in der Welt angerichtet hat, wie gleichwohl, trotz dieses furchtbaren Terrors der Nazis, die Welt nachher Deutschland die Hand wiedergereicht hat.
Mhm.
Und ich glaube, in aller Vorsicht, es könnte ein Beispiel sein. Man muss ja nicht Russland verdammen. Putin ist der Verbrecher, der Terrorist, der Staatsverbrecher, der die Ukraine überfallen hat. Das russische Volk kann herzlich wenig dafür.
Mhm.
Und ich denke, man muss dem russischen Volk die Hand reichen. Und wenn es ums Verhandeln geht, das Verhandeln heißt für mich, das Töten muss ein Ende haben. Dann würde ich auch mit dem Teufel reden, wenn es dann gelingt, das Töten zu beenden. Fürs Allererste. Es ist ja nicht nur so, dass ukrainische Soldaten und Ukrainerinnen und Ukrainer sterben. Es sterben auch Russen, die von Putin in diesen Krieg getrieben worden sind. Und das Sterben, wir alle kennen den Film Im Westen nichts Neues und haben vielleicht das Buch gelesen. Wir wissen, wie elendiglich die jungen Soldaten, man muss sagen, verreckt sind in den Schützengräben um Verdun, wie sie vom Giftgas umgebracht worden sind. Und ich denke mir, wenn die Leute ins Kino gehen heute, eigentlich müssen sie sich sagen, das Sterben heute ist kein schöneres Sterben als damals. Mhm. Es ist genauso grausam und es ist genauso grausam auf beiden Seiten.
Mhm.
Und manchmal, wenn ich die Talkshows so betrachte, fast jeden Abend sieht man eine, die Art und Weise, wie da von Waffenlieferungen geredet wird.
Sehr klinisch alles.
Ist sehr klinisch. Und man hat die Bilder des Grauens nicht vor sich. Man sieht die Raketen fliegen, die Raketenwerfer, man redet wie von einem Computerspiel und welche großen Vorteile oder Gefahren der Taurus in sich birgt. Aber es macht, Sie sagen das richtige Wort, es ist so klinisch. Man sieht nicht, was diese Waffen anrichten. Und ich denke, es ist Zeit dafür, sich das zu vergegenwärtigen und dann zu sagen, man muss dem Grauen ein Ende setzen.
Sind Sie Pazifist?
Ich bin kein Pazifist, aber ich achte die Pazifisten hoch, weil ja, sie werden behandelt wie die Narren der Nationen und sie sind schon wichtig. Sie waren auch in den vergangenen Jahrzehnten wichtig, weil sie die Politik immer wieder herausgefordert haben. Und dann sagt man, das höre ich immer wieder in den Diskussionen, ist schon gut, Brandl, aber wer hat denn Hitler besiegt? Hitler ist nicht durchs Beten besiegt worden.
Das war keine Sitzdemo direkt, ne?
Aber sage ich dann, wer hat denn die Militaristen groß gemacht? Das waren nicht die Pazifisten, das waren die anderen, das waren die Militaristen. Und so eine Situation darf nicht mehr eintreten, dass man ja aus Lust an der Rüstung und weil es der Waffenlobby gut tut, den Militarismus wieder groß macht. Deswegen sind die Pazifisten wichtig. Und man soll nicht nur dann, wenn Friedensnobelpreise verliehen werden, dann vom Pazifismus lobend reden. Und dann, wenn es um den praktischen Alltag geht, schiebt man
so
es.
So belächelt werden die gerne.
Lächelt man es weg und sagt, naja, diese Narren, die meinen, man muss auch die andere Backe noch hinhalten. Aber das ist für mich nicht Pazifismus, zu sagen, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Sondern Pazifismus ist für mich das ganz große Bemühen um Frieden. Wirklich nicht nur die Tastatur des Krieges, die kennen wir gut genug. Über Kaliber und über die Waffen wird detailliert geredet und es ist erstaunlich, wer da plötzlich Sachverstand entfaltet. Aber über die Friedensbemühungen genauso intensiv zu reden, das hat übrigens Kant immer wieder gesagt, den wir in den Tagen gefeiert haben. Er sagt, man darf auf den Frieden nicht einfach warten. Man muss ihn machen, man muss ihn stiften. Und ich frage mich jeden Tag und bei jeder Talksendung, in der ich sitze, wer stiftet eigentlich? Wo sind die Stifter?
Wir hatten vor kurzem einen Gast, die Frau Scholastica vom Kloster auf der Fraueninsel.
Die kenne ich gut.
Kennen Sie gut? Ach, wie schön.
Die kenne ich gut, die kenne ich deswegen gut, weil ich in den 25 Jahren, in denen ich Ressortleiter der Innenpolitik war, jedes Jahr meine Tagung mit den Innenpolitikerinnen und Innenpolitikern und den Korrespondenten auf Frauenchiemsee gehalten habe. Da ist eine Scholastica die
tolle
Herrin.
Frau, ne?
Eine ganz wunderbare Frau.
Und die hat so einen guten Satz gesagt. Die hat gesagt, ich sage zu meinen jungen Leuten immer, wenn du dich mit der Oma nicht verträgst, gehst du auf keine Friedensdemo. Und das fand ich, dass es eben vor deiner Fußspitze losgeht. Und sie schreiben ja in ihrem Buch auch über den Frieden von unten. Das fand ich einfach auch einen total guten Ansatz, wo sie beschreiben, der ist möglich und erzählen da auch eine Geschichte aus dem Krieg, aus dem Jahr 1914. Diese Geschichte mit dem Weihnachtsfrieden. Das war an der Westfront. Deutsche und Briten standen sich da gegenüber. Und da gab es eine Geschichte, die schon sehr parfümiert worden, auch immer mal wieder im Nachhinein, wie sie beschrieben wurde. Was ist denn da passiert damals?
Nun ja, mitten im heißen Krieg, es war Weihnachten und es wurden anscheinend die Soldaten übermannt von den romantischen Gefühlen, die man aus seiner Kindheit kennt.
Die waren im Schützengraben,
die waren im Schützengraben und dann hat man das Weihnachtsbäumchen oder was immer, was man zur Hand hatte, rausgehalten, vielleicht auch die weiße Fahne und hat zu erkennen gegeben, dass man jetzt den Weihnachtsfrieden einkehren lassen will. Und man hat gesungen. Und die gegnerische Seite hat auch gesungen, die britischen Weihnachtslieder. Hier die britischen oder französischen Lieder, dort die deutschen Lieder. Und plötzlich war Weihnachten an der Front. Man hat miteinander gefeiert, man hat Geschenke ausgetauscht. Die Briten haben Corned-Beef-Dosen rübergeworfen und die Deutschen etwas aus ihrer Fourage. Es ist schon ergreifend, auch wenn man es erzählt, wenn man sich das Grauen dort vorstellt. Und dann nach ein, zwei Tagen ging es weiter und ich habe mir immer überlegt, haben die dann vielleicht absichtlich vorbeigeschossen, um nicht jemand, mit dem sie die Glückwünsche ausgetauscht hatten.
Das ist ja eigentlich unvorstellbar, oder? Wenn man mit jemandem feiert und singt und so eine gute Stimmung teilt, dass man dann ein paar Tage später sich wieder totschießen soll, ja, gegenseitig.
Ja, es entlarvt eigentlich die Perversion des Krieges.
Komplett.
Wie die Befehlsgeber, die Generäle, die Offiziere, die Soldaten in das Abschlachten, in das Gegenseitige treiben und man so tut, als wäre es zum Heil der eigenen Nation, zum Heil des Volkes und es ist zum Verderben aller. Ich habe, wenn Sie mich vorher fragten, ob ich Pazifist bin, ja, und ich darauf sagte, ich habe Freude an der pazifistischen Position, mhm, und zwar an derjenigen, die den Frieden mit aller Kraft sucht. Ich habe ein Interview im Kopf mit Hans-Peter Kaul. Mhm. Hans-Peter Kaul war der erste deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof, der unendlich viele Verbrechen, mhm, abgeurteilt hat und dem es auch gelungen ist, in das Statut des Strafgerichtshofs das Verbrechen der Aggression, mhm, hineinzuverhandeln, das im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg immer wieder eine Rolle spielt.
Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch über ihn, ne?
Ja. Mhm. Und der Hans-Peter Kaul hat im letzten Interview, bevor er gestorben ist, gefragt worden, sind Sie eigentlich Pazifist? Mhm. Und er sagt, ja, ich bin Pazifist geworden im Lauf meines Lebens, weil ich mich mein ganzes Leben lang mit dem Krieg befasst habe und zur Überzeugung gekommen bin, es gibt nicht nur die Verbrechen im Krieg, die wir aburteilen und die wir jetzt auch den Putin-Russen vorwerfen, mhm, sondern der Krieg als solcher ist ein Verbrechen, ja, weil es keinen Krieg gibt ohne Verbrechen. Und da fiel mir auch ein Satz unseres jetzigen Verteidigungsministers ein. Mhm. Boris Pistorius kenne ich seit langem. Er hat mich seinerzeit als Oberbürgermeister von Osnabrück, Osnabrück ist die Geburtsstadt von Erich Maria Remarque, mhm, der das im Westen nichts Neues geschrieben hat. Er hat mich in die Jury für den Erich Maria Remarque-Preis geholt. Okay. Und da waren wir oft beieinander und haben beraten, wen zeichnen wir aus. Und er hat Reden, Antikriegsreden gehalten. Er hat gebeten, dass ich eine Laudatio halte. Ich erinnere mich an einen Satz bei einer dieser Preisverleihungen, wo er sagte, es gibt keinen gerechten Krieg. Und in jedem Krieg geschehen Verbrechen. Und als er das Wort von der Kriegstüchtigkeit erfand, mhm, habe ich ihm das vorgehalten, habe gesagt, wollen wir wirklich kriegstüchtig werden? Sollte das Wort nicht besser verteidigungstüchtig heißen? Wo ich sofort dafür bin, natürlich brauchen wir eine Armee, die funktioniert. Reicht es nicht, verteidigungstüchtig zu sein? Und ist nicht Ihr eigentliches Ziel, friedenstüchtig zu sein? Ich glaube, kriegstüchtig, das Wort tüchtig in Verbindung mit Krieg, ja, setzt falsche Prozesse, ja, im Kopf ins Laufen.
Wie hat er reagiert?
Durchaus nachdenklich. Mhm, weil
ist
er auch
schon mal gut.
Er ist ja auch sehr aufgebracht, ich habe es neulich erlebt bei einer Diskussion, wenn man ihn als Kriegsminister bezeichnet. Mhm. Er sagt, ich bin Verteidigungsminister und darauf lege ich Wert. Ja. Dann sollte man auch das Wort kriegstüchtig, mhm, nicht wählen. Das tüchtig ist in Verbindung mit Krieg ein falsches Wort. Es setzt die Kriegslogik in Lauf und ich bin dafür, Friedenstüchtigkeit zu lernen. Sie haben es gerade, mhm, schon angetippt.
Die Gewalt verlernen.
Die Gewalt verlernen und das beginnt ja schon im Kindergarten. Mhm. Die Art und Weise, wie Kinder lernen, Konflikte zu bewältigen. Wenn sie sich streiten, wenn sie einander beißen, wenn sie aufeinander einschlagen. Ja. Wie reagiert die Kita da, die Kinder dazu zu erziehen, das nicht mit Gewalt.
Im Dialog zu bleiben miteinander.
Im Dialog zu bleiben. Und es geht in der Schule weiter. Und da, mhm, gibt es ganz viele kleine Beispiele, die ich aufzähle. Auch die Streitschlichter in der Schule. Das Streitschlichten zu lernen. Mhm. Ja, viele andere kleine Dinge zu lernen. Miteinander zu kochen nach Rezepten anderer Länder. Solche Kleinigkeiten, mhm, sind, wenn ich es sehr anspruchsvoll sehe, Friedenserziehung.
Ja. Sie haben eine schöne Widmung vorne im Buch stehen. Ich musste den Namen ehrlich gesagt googeln, ich kannte ihn nicht. Da steht für Franz Gasteiger. Der war ein Pfarrer und Sie waren sehr viele Jahre eng befreundet miteinander. Der ist leider verstorben Anfang des Jahres. Und Sie haben über ihn gesagt, er ist ein Bote der Menschlichkeit. Ist das für Sie auch ein Mensch, der Frieden von unten möglich gemacht hat in seiner Schaffensphase?
Das war Frieden von unten, ja. Ja. Er war Flughafenpfarrer, der erste Flughafenpfarrer in München am neuen Flughafen. Ja. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war
Was macht denn ein Flughafenfahrer genau? Ich weiß das gar nicht.
Der gibt erstmal eine schöne Kapelle am Flughafen, wo er seine Gottesdienste hält. Und dann ist er natürlich da als Ansprechpartner.
Für Reisende und auch
für das Personal.
Ach schön.
Und er war, früher hat man zu so jemand Beichtvater gesagt. Mhm. Jetzt muss man nicht beichten, sondern man sagt, Franz, kannst du mir mal raten? Und dann erzählt man seine Probleme. Und er war einer, der zugehört hat. Es beginnt ja mit Zuhören. Mhm. Und das konnte er auf meisterliche Weise. Ich habe ihn aus meiner Studienzeit gekannt und er hat dann meine beiden Kinder getauft. Er hat meine große Tochter verheiratet. Ach, schön. Er war also jemand, der das Leben begleitet hat. Mhm. Und ich kann mich an Weihnachten erinnern. Jedes Jahr vor Weihnachten haben wir ein schönes Essen miteinander gehalten. Ich habe über meinen Weihnachtsleitartikel geredet, den ich schreiben wollte, nämlich über die Engel. Was sind Engel heutzutage? Mhm. Der Engel ist ja etwas ganz Eigenartiges. Auch Leute, die sich als ungläubig bezeichnen, sind der Meinung, dass es Engel gibt. Und dann kann jeder das Engelhafte für sich ausdeuten. Mhm. Der eine sagt, das ist, ein Engel ist jemand, der mir Gutes tut, der mich begleitet.
Ein Schutzengel, ne?
Der Schutzengel. Und einer der beliebtesten Taufsprüche ist der, dass der Herr die Engel schicken möge und das zu taufende Kind begleite und schütze. Und da haben wir drüber geredet, über im Mittelalter die Vorstellung. Und die Scholastiker haben damals es übertrieben mit der Auslegung der Engellehre. Haben überlegt, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben und derlei Dinge mehr. Und ja, und wir haben uns unterhalten, wie könnte man so ein Weihnachtsstück über die Engel gestalten. Und da kam mir der Sinn auf ein Bild, das ich mal gesehen hatte, von einem Engel, der auf einer Bahre liegt. Mhm. Also der Engel, dem ist was geschehen. Er lag auf einer Bahre und er wurde irgendwo hingebracht, um wieder gesund gemacht zu werden. Und das Bild hat sich mir eingeprägt und darüber haben wir uns dann unterhalten, dass auch Engel Schutz brauchen bei Gelegenheit. Und das war dann die große Tragik am Ende. Und deswegen habe ich mein Buch dem Franz Gasteiger gewidmet. Mhm. Er ist an Drei König dieses Jahres 2024 zu Tode gekommen, weil der Christbaum gebrannt hat. Oh. Und er ist anscheinend beim Löschen der Kerzen irgendwie von einem Schwindelanfall ergriffen worden und in den Baum gefallen und ist verbrannt. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Und das hat mich wirklich gepackt und ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe ihm dann auch in der Pfarrkirche in Erding die Totenrede gehalten und davon geredet, wie er eigentlich für mich so eine Art Engel geworden und gewesen ist. Jemand, der einen begleitet, der nicht sagt, mach jetzt dieses und mach jenes, sondern der zuhört und fragt, hast du dir jenes überlegt, hast du dir dieses überlegt? Und ich glaube, solche Menschen braucht man.
Unbedingt. Herr Prantl, jetzt schauen wir mal auf Ihr bewegtes Leben. Sie wissen ja sicherlich, jeder Gast bekommt von uns einen Lebenslauf geschrieben. Das haben wir für Sie auch gemacht. Und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Und danach bin ich sehr gespannt, wie der preisgekrönte Journalist das so findet.
Lebenslauf. Mein Name ist Heribert Prantl. Als Journalist will ich die Menschen mit meinen Kommentaren, Leitartikeln und Büchern anregen, aufregen, überzeugen oder herausfordern. Wie beim guten Weißbier geht es dabei, ich füge ein manchmal, ums fachmännische Einschenken. Mein Beruf ist eine Wundertüte voller Begegnungen mit spannenden Menschen. Meine Heimat ist, was ich schreibe. Geprägt haben mich meine Lieblingsstadt Regensburg, meine große Familie und die Bibel meiner Großmutter und vor allem die Großmutter selber. Gebete machen mich ruhiger, geordneter, gewisser und manchmal auch mutiger. Als Jurist verlasse ich mich bei meinen Argumenten auf Gesetze und ihre Geschichte. Als Christ geht es mir auch um Dialog und Versöhnung. Ich bin überzeugt, selbst ein Reden gegen die Wand kann ein Gespräch eröffnen. Ich erkenne das alles wieder.
Ja, das ist doch schön. Rotstift.
Das alles habe ich irgendwo in irgendwelchen Kontexten einmal geschrieben. Yeah. Ich muss immer schmunzeln bei dem Satz, Heimat ist, was ich schreibe, weil es tatsächlich so ist, dass man sich mit dem, was man schreibt und wie man schreibt, ein Thema erarbeitet. Mhm. Und ich denke manchmal bei den großen Schlagwörtern Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat, Friedensgebot des Grundgesetzes, es sind ja abstrakte Begriffe. Mhm. Diese abstrakten Begriffe muss man ausdeuten, man muss sie den Menschen nahe bringen. Mhm. Und das ist dann für mich das Heimatliche.
Was vertraut wird einfach, ne?
Was es vertraut wird. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten gerne, wenn ich ein-, zweimal im Jahr an Journalistenschulen im Kommentar unterrichte. Ich sage, Leute, ihr müsst ein komplexes Thema, das euch selber Schwierigkeiten bereitet, so zerkauen, so beschreiben, dass der Experte, der Professor von der TU oder LMU sagt, das hat er zwar sehr vereinfacht, aber es ist noch richtig.
Aber das ist ein total wichtiger Punkt, was Sie sagen. Denken Sie eigentlich darüber nach, wenn Sie ein Buch schreiben, für wen Sie das schreiben?
Ja, schon. Für beide. Für den Experten, für den Friedensforscher, die Friedensforscherin, für den Militaristen, dem ich in die Parade fahre und für, das ist jetzt der zweite Teil meines Lehrsatzes für die Studenten, für die Standlfrau am Viktualienmarkt. Die Standlfrau, die sagt, Mensch, jetzt habe ich es endlich kapiert, das ist ja gar nicht so kompliziert.
Das fand ich auch ganz großartig an dem Buch. Da sind jetzt keine Fremdwörter drin, die man googeln muss. Da sind keine komplexen Zusammenhänge, die man nicht verstehen kann. Sie haben das wirklich sehr klar und didaktisch so geschrieben, dass man das verstehen kann, auch wenn man jetzt nicht Politik studiert hat oder Geschichte.
Ja, und es ist ja nicht ein unkompliziertes Buch.
Nein, durchaus nicht.
Ja. Es sind ja, sowohl wenn es darum geht, Max Webers Soziologie zu erklären und die Begriffe Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker, die ich in der Luft zerreiße. Aber ich mache es hoffentlich so, dass
es jeder versteht.
Dass der Soziologieprofessor und die Standelfrau vom Viktualienmarkt sagt, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Oder wenn ich ins Alte Testament greife, wenn ich die Gewaltgeschichte der Religion beschreibe, dass es der Alttestamentler und der Religionswissenschaftler sagt, ah, das ist richtig beschrieben. Und zugleich der ganz normale Gläubige oder auch Nichtgläubige, der sagt, jetzt weiß ich angesichts dieser Geschichte, warum ich nicht glaube, es versteht und nachvollzieht. Und da war es mir besonders wichtig, dass das letzte Kapitel, Gebet und Gewalt, darum geht's, dass ich beschreibe, wie Religion sowohl friedensstiftend als auch kriegsschürend sein kann. Und das erleben wir ja bis heute. Mhm. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben wir es hier erlebt, wie die Wehrmachtspfarrer aufgetreten sind zum Teil und die Soldaten regelrecht in den, wie sie sagten, in den Opfertod hineingetrieben haben. Mhm. Und heute erleben wir sowas bei so jemand wie dem Patriarchen Kyrill in Russland, den der Papst Franziskus als Messdiener Putins bezeichnet hat, der vom Heiligen Krieg redet, also Begrifflichkeiten, die wir wirklich nicht gebrauchen sollten. Und ähnlich ist es im Islam, ähnlich ist es bei den ultraorthodoxen Rabbinern, die auch vom Heiligen Krieg reden im Nahen Osten. Und da bin ich wirklich der Meinung, Religion muss lernen und hat es zum Teil schon gelernt, muss es aber wirklich weltweit lernen, dass es zum Friedenstiften da ist und nicht dafür Schmiermittel für den Krieg zu sein.
Sie haben eine wahnsinnig große Leidenschaft für Ihre Themen. Und wo die herkommt, das wollen wir jetzt mal rausfinden, nämlich aus der Oberpfalz. War das nicht eine geniale Überleitung? Sie sind gebürtiger Oberpfälzer in Nittenau zur Welt gekommen. Und Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Oma hatte einen sehr großen Einfluss auf Sie, ne? Die Marie hieß die, ne?
Die Oma Maria war wirklich ein Vorbild und sie hat mir die Bibel vorgelesen, sie hat mir unendlich viel erzählt und ich habe mit ihr die erste Recherche erlebt, die erste journalistische Recherche meines Lebens. Meine Großmutter hatte 15 Kinder geboren, also mehr als die Europäische Union in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz 15. Mitgliedstaaten hatte. Und entsprechend groß war meine Verwandtschaft. Es war immer das Haus voll. Zu den Geburtstagen, an Allerheiligen, an Allerseelen, zu den Festtagen kamen die Cousins und Cousinen. Das Haus war voll. Und die Großmutter, man hat der Großmutter die neugeborenen Kinder, die Enkelkinder präsentiert. Und die Großmutter hatte einen wunderschönen Satz nachher gesagt, wenn die Kinder wieder weg waren, die Enkelkinder. Ich weiß nicht. Die kleinen Kinder sind ohne Zähne so schön. Und so die Alten sind ohne Zähne so kreiselig.
Sehr süß.
Und dann hat sie etwas gemacht, über das ich heute noch lachen mag. Sie hat gesagt, ja, aber in der Bibel steht ja auch, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Also müssen wohl die Zähne irgendwann ausfallen. Sie hat es sozusagen auf die höhere Ebene gehoben. Aber ich wollte erzählen von dieser ersten Recherche. Von den 15 Kindern ist einer der Lieblinge der Familie, Onkel Oskar. Er war in der Oberpfalz, er war Matrose, er war bei der Kriegsmarine und ist in einem Unterseeboot, das torpediert worden ist, ums Leben gekommen. Und er war vermisst. Als ich ein Kind war, stand am Friedhof ein Heldengrab, wie man sagte, und da stand drauf vermisst. Und die Großmutter setzte alles daran, rauszukriegen, ob ihr Sohn irgendwo begraben liegt, ob er geborgen worden ist und irgendwo auf einem Soldatenfriedhof begraben ist. Und jetzt beginnt die Recherche. Sie setzte sich hin jeden Tag und schrieb an irgendjemand aus Nittenau oder aus den Nachbarorten, von dem sie wusste, der ist in die USA ausgewandert oder die Vorfahren sind ausgewandert.
Alles ohne Internet, das muss man sich mal vorstellen.
Sie saß da mit ihrer Feder und schrieb und kratzte und fragte, ob nicht derjenige in den nächsten Soldatenfriedhof fahren könnte und nachschauen. Das dauerte ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr kam ein dickes Kuvert und sie machte es auf und es waren Fotos drin, wie ein mir völlig fremder Herr vor einem Grabstein, auf dem stand Oskar Brandle, ein Blumenstock deponiert und sich verbeugt und es war der Grabstein ihres vermissten Sohnes.
Hat sie gefunden, oder?
Die Großmutter hat ihn aufgespürt mit einer quasi journalistischen Recherche. Ich durfte immer dabei sitzen und das Löschblatt auflegen auf die Seiten. So habe ich gelernt, wie nachhaltige Recherche ausschaut.
Und hatten Sie damals schon irgendeine Ahnung davon, dass Sie sowas mal machen werden beruflich?
Nein,
gar nicht.
Aber ich habe, vielleicht wurde es irgendwo so angelegt auf die Art und Weise.
Ein faszinierendes Erlebnis jedenfalls.
So ein faszinierendes Erlebnis und ich habe dann auch wirklich ziemlich früh angefangen, Lokaljournalismus zu machen, nämlich mit 14, 15.
Da haben Sie schon geschrieben, ne? Für mehrere Zeitungen. War das dann so Praktikum ohne Geld oder hat sich das schon gelohnt?
Nein, das hat sich wirklich gelohnt. Mein Vater hat ja ein bisschen Vereinsnachrichten geschrieben. Er war ein großer Vereinsmensch, hat viele Vereine geleitet am Ort. Und zwei Onkel von mir hatten auch für die Zeitung geschrieben. Die wurden dann allmählich alt und ich hatte auch gesehen, mein Gott, die Interpunktion könnte ein bisschen besser sein und den Konjunktiv beherrschen sie auch nicht so.
Mit 14 schon.
Und habe dann angeboten, ob ich das nicht machen könnte. Und dann habe ich mich da allmählich hineinbegeben. Mein Vater hat mich angeleitet, hat gesagt, du gehst da zur Feuerwehrversammlung und gehst da ganz nach vorne, sagst, ich komme für den Neuen Tag, für das Bayerwald-Echo, für die Mittelbayerische und ich schreibe heute. Und da haben am Anfang gelacht, da kommt der kleine Pimpf. Aber als dann tatsächlich was in der Zeitung stand und das auch noch einigermaßen stimmte und sogar noch Fotos dabei waren, die ich gemacht hatte, dann wuchs der Respekt und der Kreisbrandinspektor holte mich dann höchstpersönlich ab zu jeder Sitzung und sagte, wir fahren heute nach Roding oder nach Neubeu oder Neukirchen-Balbini.
Sie und haben da, jede Ecke gesehen da, oder?
Und da ist Kreisbrandmeistersitzung. Ich habe allmählich gelernt, wie die Kürzel auszuschreiben sind, TLF, Tanklöschfahrzeug und habe das auch einigermaßen richtig geschrieben und wurde dann nach einem Jahr schon geehrt. Ich bekam, obwohl mein eigenes Auto noch gar nicht zu sehen war, ich glaube ich war 16, bekam ich dann in großer Sitzung einen Autofeuerlöscher überreicht zum Dank.
Und so hat sich das, was für ein charmantes Geschenk.
Und so hat sich das allmählich entwickelt und weil meine Stücke, meine Lokalstücke die einzigen waren, konnte ich auch mit Durchschlag schreiben. Das heißt, ich konnte für drei Zeitungen gleichzeitig schreiben. Es gab wenig Geld, nämlich 8 Pfennig pro Zeile. Aber
mal drei?
Aber mal drei waren 24 und da gab es schon, da
aber kamen, haben die das nicht gemerkt?
Ein ordentliches, die waren darauf angewiesen. Es gab sonst niemanden, der geschrieben hat.
Das waren Zeiten, ehrlich zu glauben.
Und es war toll und ich konnte ja nicht mal Maschinen schreiben. Mein kleiner Bruder, mein kleinerer, 2 Jahre jünger, konnte es aber. Das heißt, da Der Tag sah so aus, wir kamen von der Schule und haben nach Mittagessen erstmal für die Zeitung geschrieben. Ich ging im Zimmer auf und ab, diktierte meinem kleineren Bruder die Stücke, die wir dann zur Post getragen haben, um die in die Redaktionen in Regensburg oder in Schwandorf dahin zu expedieren. Und dann machten wir unsere Hausaufgaben und am Abend gingen wir dann irgendwo in eine Sitzung.
Was für eine Jugend. Sehr außergewöhnlich.
Und das war eigentlich alles ganz spannend.
Hatten Sie auch mal wilde Zeiten eigentlich als Teenager oder waren Sie immer so aufgeräumt und fleißig?
Das war einerseits aufgeräumt, weil anders ging es nicht. Andererseits war es auch schon wild und es gab das Übliche, es gab die Partys. Man fuhr nach irgendwelche Konzerte in Regensburg. Ich bastelte für die Schülerzeitung, die Hitparaden, wo immer Jimi Hendrix vorne war. Mhm. Es war für ländliche, für Provinzverhältnisse schon auch ein bisschen wild, aber geerdet.
Geerdet und wild, das ist eine gute Mischung. Sie haben dann ja Jura studiert, aber das war Ihnen irgendwie ein bisschen zu trocken. Deswegen haben Sie noch Geschichte und Philosophie dazugepackt. Und wann stimmt das wirklich parallel noch an der Journalistenschule?
Ja, ich habe Journalistenausbildung gemacht beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, heute Katholische Journalistenschule. Die haben Journalistenausbildung angeboten in den Semesterferien. Das heißt, in den Semesterferien, in den einen Semesterferien machte man ein Praktikum, unter anderem eines hier beim Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Und in den anderen machte man Theorie, also man lernte Journalismus. Wie schreibt man Berichte, wie schreibt man Reportagen, wie schreibt man Kommentare, wo tatsächlich die Crème de la Crème des deutschen Journalismus in die Akademien nach Salzburg, Brixen und Hamburg kam, um mit einem zu trainieren. Das war wirklich genial, es war toll, es war eine ganz hervorragende Ausbildung und das Parallele, da macht man...
Sind schon Überflieger, oder? Gewesen damals schon?
Ach, Überflieger, ich war neugierig.
Wow,
neugierig.
Das ist schwer beeindruckend.
Neugierig ist halt, denke ich, die Voraussetzung für unseren
Sowieso.
Beruf.
Sowieso, das stimmt.
Und die Neugierde, zu schauen, was passiert im Journalismus. Mhm. Es war ja alles, was ich gemacht hatte, bis dahin Learning by Doing. Mhm. Und mit allen Fehlern, die man da so macht. Einer der lustigsten Fehler war, dass man nicht aufpasst, wie auf dem Bild eigentlich drauf ist.
Oh Gott.
Das hat mir mein Vater noch jahrzehntelang juckend vorgehalten. Ich habe über einen berühmten Maler, der nach dem Krieg nach Nittenau, genauer gesagt nach Stifling gekommen war, der in einschlägigen Kreisen, Kunstkreisen durchaus einen großen Namen hatte, Ulfig, der wurde, glaube ich, 70 und mein Redakteur sagte, mach doch mal ein Feature oder eine Reportage über den. Habe ich auch gemacht, war vorher an der Staatsbibliothek, habe mich erkundigt, welchen Stil malt er, um einigermaßen gescheit daherreden zu können. Und dann hat mein Bruder ein Foto gemacht und ich stand vor den Bildern des Mannes. Er war ganz klein, viel kleiner als ich. Seine Frau war auch klein und ich stand in der Mitte, zwei Kopf größer. Und in der Zeitung stand dann das wirklich ganz schön geschriebene Stück und als Bilduntertitel stand da in der Mitte der Künstler. Mein Vater sagte an jedem Geburtstag, in der Mitte der Künstler.
Ach du Schreck. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben ein Praktikum gemacht beim Bayerischen Rundfunk, bei uns damals in der Redaktion Ostbayern. Und da durften Sie relativ schnell ans Mikro, ne?
Und zwar am ersten Tag.
Wie kann das denn passieren? Das gibt's doch gar nicht.
Es war halt alles anders und das Ostbayern-Journal war sozusagen etwas Rustikales.
Ja.
Und der zuständige Redakteur war schon älteren Semesters. Ich glaube, man darf es erzählen, weil er sicher schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Ja.
Und ich kam an und er sagte, schön, Herr Brandl, dass Sie da sind. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, sage ich gerne. Unten ist das Mövenpick. Das war damals das Gasthaus.
Die Bewirtung hier.
Die Bewirtung hier. Könnten Sie mir... Der Wein ist ausgegangen, könnten Sie mir ein paar Flaschen Wein holen? Sage ich, gern hole ich ein paar Flaschen Wein. Und zwei Stunden später war der Redakteur guter Dinge und sagte, wissen Sie, mir ist heute nicht so gut. Könnten Sie nicht die Sendung moderieren?
Und Sie hatten null Erfahrung?
Ich hatte null Erfahrung am Mikrofon, außer diejenige, die ich bei den journalistischen Akademien trainiert hatte. Mhm. Da hatte ich eine Sendung bei Radio Südtirol gemacht über Volksmusik. Das war meine einzige Erfahrung vor dem Mikrofon. Und ich habe die Moderation geschrieben, kriegte die Nachrichten, die zu verlesen waren. Man durfte auch die Musik selber aussuchen und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Da musste man halt die zünftige bayerische Musik spielen. Mhm. Die Band hieß, glaube ich, Saulocker, die besonders beliebt war. Es war eine Nachricht dabei, die tragisch war, nämlich ein Mähdrescher war umgefallen und zwei Menschen waren dabei gestorben. Und ich dachte mir, jetzt kannst du doch nicht so eine fröhliche, so einen Landler spielen, der so lustig daher tut.
Gut mitgedacht, absolut.
Ich brauche eine andere Musik, aber mir fiel nichts anderes ein als, und das musste auch schnell gehen, als im Tonarchiv El Condor Pasa zu bestellen.
Simon & Garfunkel.
Das habe ich dann auch gespielt und alle waren völlig entsetzt. Du kannst doch in der Ostbayern-Sendung nicht El Condor Pasa spielen.
Ja, da kam mal frischer Wind in die Bude. Ich finde das ganz gut, Herr Franz.
Ja, das ist ja, jetzt so frisch ist ja das Lied nicht, aber ich dachte mir, das passt von seinem Gehalt her, von seiner Stimmung her, am besten zu der Nachricht, die zu verlesen war. Aber es war nicht so ganz rund, die Sendung. Ich habe dann noch ein paar gemacht, die waren dann besser.
Ich muss nur mal sagen, ja, flaschenweise Wein wird hier jetzt nicht mehr konsumiert im Bayerischen Rundfunk. Zumindest nicht bei Bayern 1, muss ich mal klarstellen.
Aber es kann auch befruchten. Ein bisschen Wein hilft durchaus. Ich habe dann später, als ich meinen ersten Presseclub machte, nach meinem Antritt als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, kam ziemlich schnell der Presseclub auf mich zu, Sonntagmittag beim WDR in Köln. Ich hatte beim ersten Mal wahnsinnig Angst. Und ich wohnte noch in Regensburg, flog dann von Nürnberg nach Köln mit dem Flugzeug und dachte mir beim Anfliegen, Brandl, jetzt wenn das Flugzeug abstürzen würde, wäre auch nicht Sinn. Ich hatte eine Höllenangst. Ich wusste, alle Bekannten sitzen jetzt vorm Fernseher. Mhm. Und es war noch was Besonderes, nämlich im Gegensatz zu heute war bei einem Presseclub ein Politiker dabei. Und das war, ich war gerade ein halbes Jahr Journalist, ausgerechnet ein sehr erfahrener Politiker. Es ging um den richtigen Weg zur deutschen Einheit. Mein Gegenüber war Wolfgang Schäuble.
Oh, krass.
Und ich vertrat eine andere Position als er. Er hat ja den Beitritt der neuen Bundesländer nach Artikel 23 eingefädelt durch Beitritt. Und ich war der Meinung, man müsse die Wiedervereinigung mit einer neuen Verfassung machen.
War das eine Live-Sendung?
Es war eine Live-Sendung. Es war eine Live-Sendung am Sonntagmittag um 12. Und es waren natürlich noch zwei, drei andere Journalisten da, erfahrener Art. Und ich kam einfach nicht ins Spiel. Ich wartete darauf, dass mich der Moderator aufruft. Das machte er aber nicht. Und ich schaute auf die Uhr und dachte, 20 Minuten sind vorbei, du hast noch keinen Pieps gesagt. Und fasste mir wirklich ein Herz und sagte, fauchte den Schäuble richtig an, Herr Minister! Sie sind kleinmütig. Sie sind kleinmütig. Der mutige Weg wäre der mit einer neuen Verfassung, die ja nicht völlig neu sein muss, aber eine überarbeitete Verfassung wäre der richtige Weg, um die Erfahrungen der Ostdeutschen auf die Art und Weise in der Verfassung mit reinzunehmen. Ich glaube, es wäre richtig gewesen, auch aus der heutigen Sicht nach über 3 Jahrzehnten, die Erfahrungen der Menschen aus den neuen Bundesländern tatsächlich hineinzunehmen in die Verfassung. Vielleicht gibt es dann auch keine AfD, denke ich mir manchmal. Aber jedenfalls war es so, dass ich mit meiner Position eine ganz absolute Mindermeinung vertrat. Der Schäuble sagte, ja, Sie reden sich leicht, Herr Brandl, aber das Eis war gebrochen. Ich hatte mich getraut, viel zu laut. Man meint ja dann, wenn man zum ersten Mal vor dem großen Mikrofon des Westdeutschen Rundfunks sitzt, man müsse jetzt so schreien, dass man mich auch in Lichtenau noch hört. Aber die Leute sagten dann, ja, keine Angst vor Fürstenthronen.
Ja,
und das
man
Eis
muss
war
manchmal
und
einfach
Eis war gebrochen.
Poltern. Das ist so in heute ja wahrscheinlich noch genauso in Fernsehsendungen. Also ich habe da jetzt keine Erfahrung, aber ich stelle es in so Gesprächsrunden schon durchaus fest auch, dass man da schon eine gewisse Vehemenz braucht, um auch gehört zu werden.
Manchmal braucht man die Vehemenz, manchmal ist es gut, einfach ruhig zu bleiben. Beides habe ich hoffentlich mittlerweile gelernt, auch jemand reden zu lassen, wo man eigentlich am liebsten sagen würde, könnten Sie vielleicht die Sirene mal abschalten? So ging es mir dieser Tage bei Frau Strack-Zimmermann, die halt ihre Waffenjubel-Arie, sage ich mal jetzt bösartig, vom Stapel ließ und eigentlich einem immer sofort ins Wort fiel, wenn man sagte, ich kann die Bedenken des Kanzlers verstehen, Die Taurus-Raketen sind halt Raketen, die können bis Moskau fliegen. Und können wir sicher sein, dass die nicht so eingesetzt werden, dass der Krieg eskaliert? Und ich erzähle in dem Kontext gerne, weil es so eindringlich ist, den berühmten Satz von Bert Brecht, wenn es um das Eskalieren eines Krieges geht. Mhm. Der sagte im Jahr 51 schon, als die Wiederaufrüstung im Kalten Krieg begann, das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten und nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Und da sage ich, weil wirklich die atomare Gefahr groß ist, da sage ich dann, ähnlich und noch schlimmer würde es Europa nach einem dritten Weltkrieg ergehen. Und es klingt dann nach einer Apokalypse, die man da schildert. Und es ist auch eine. Und es kommt hinzu, der apokalyptische Reiter, der vierte apokalyptische Reiter, ist heute atomar bewaffnet. Und ich denke, diese Gefahr darf man nicht wegschieben. Und muss man, wenn es darum geht, welche Waffen liefere ich? Die Waffen werden ja geliefert, um den Russen zu widerstehen. Aber sie sollen nicht geliefert werden, um ein nukleares Inferno zu entfachen. Ja. Und ich denke, diese Gefahr muss man sehen und die ist nicht irreal.
Das ist so gut, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, Herr Prantl, weil so komme ich jetzt positiv aus unserem Gespräch raus. Wir sind nämlich am Ende. Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. Mit diesen kleinen Hoffnungsrissen, durch die ein bisschen Licht durchstrahlt. Da sind einige drin in dem Buch. Also ich fand, mir hat es gut getan. Es war zwar teilweise auch sehr traurig und alarmierend, aber am Ende war ich dann doch irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoller als vorher. Und ich finde, das ist schon mal eine gute Leistung, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Das haben Sie gut hingekriegt. Vielen Dank.
Danke, das freut mich wirklich sehr. Und ich meine, ich habe ja nicht wenige Bücher geschrieben. Kleine Heftchen und dicke Bücher. Von all meinen Büchern ist es mir das Wichtigste.
Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.